Eine der ganz, ganz großen Lebensaufgaben ist es, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und wenn du das weißt, dann befreit das sehr. Denn vorher weißt du nicht, ja, was soll ich überhaupt für eine Stelle suchen? Wie soll ich mich ausbilden? Was denken andere über mich? Bin ich in Ordnung? Was mache ich gerne und was eigentlich nicht? Und du kannst viel, viel einfacher auch mal Nein sagen. Sag, nein, das liegt mir nicht. Das kann ich nicht gut. Dazu sage ich jetzt Nein. Und mir hat das geholfen. Zum Beispiel mache ich enorm gerne Strategiespiele. Also die Spiele, die du 2 Stunden lang strategisch überlegen musst, auch mal 3 Stunden. Aber eigentlich bin ich gar nicht besonders gut drin. Also in unserer Familie ist es so, wir Männer verlieren meistens und die Frauen gewinnen. Habe ich dann überlegt, ja, mein Sohn und ich haben gemacht das mathematische Gymnasium. Vielleicht liegt es daran, wir sind alle ein bisschen dümmer. Also alle, die das mathematische Gymnasium gemacht haben, sorry. Aber ich habe mich dann ein bisschen, hat es mich beschäftigt und gedacht, okay, bin ich der Dümmste unserer Familie oder sind alle anderen schlauer? An was liegt das eigentlich? Oder ist mein Hirn ein bisschen alt oder was auch immer? Und mit der Zeit habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich in Ordnung. Einerseits haben mir unsere Kinder scheinbar so viel Intelligenz mitgegeben oder sie ihnen geholfen, so strategisch zu überlegen, ist eigentlich ganz gut. Und scheinbar kann meine Frau so gut mogeln, dass sie dauernd gewinnt. Ist ja auch eine Begabung, oder? Ist auch eine Begabung, ja, genau. Also sich selbst kennen, hilft ja auch bei Kritik. Dann kann Kritik auch mal bei mir einfach abprallen. Ich kann sagen, der kritisiert mich jetzt. Und ich kann sagen, ja, das stimmt, ist in Ordnung. Hier bin ich gar nicht besonders gut. Was habe ich falsch gemacht? Aber es ist in Ordnung, das bin ich. Und bei anderen Dingen kann ich sagen, der kritisiert mich jetzt, aber ich weiß, das stimmt gar nicht. So bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich anders. Der sieht das jetzt so, stimmt aber nicht. Ich habe es auch ein bisschen lernen müssen. Ich bin Pastor, wir sind ein paar hundert Menschen, die sagen, ich gehöre zu dieser Gemeinde und jeder sieht mich ein bisschen anders, oder? Und vermutlich hat niemand ganz recht, nicht mal meine Frau. Gerne würden sagen, ja, der ist viel zu locker drauf, oder? Der sollte mal so das Ganze ein bisschen ernster nehmen. Und andere würden sagen, ja, der ist viel zu organisiert und engstirnig und da geht nichts anderes, der soll mal ein bisschen freier werden. Und andere würden sagen, ja, diese Predigten von ihm, die sind haben viel zu viele Beispiele drin, da sollte mehr Bibel, mehr Theologie reinkommen. Und andere sagen, ja, das ist viel zu theologisch, das soll mal ein bisschen praktisch werden, das ist fürs Leben. Und beim Leiten würden die einen sagen, der macht viel zu laissez-faire, all diese Ressorts, sie laufen ziemlich autonom. Und die anderen würden sagen, nein, der soll mal sagen, wo es überhaupt durchgeht. Oder? Dann weiß man, woran das man ist. Und mit der Zeit zu lernen, okay, so sehen mich die Leute ein bisschen diese Seite, ein bisschen diese Seite. Ich bin vermutlich noch ein bisschen anders als alle meinen. Und manchmal hilft es bei ganz vielen Fragen im Leben. Und manchmal hilft es, auch mal andere zu fragen und zu sehen oder zu fragen, hey, wie siehst du mich eigentlich? Und zu wissen, wie sehen mich andere und das so einzuordnen. Und genau das hat Jesus getan an einem Punkt. Weil wir sind jetzt beim Kapitel 8 im Markus Evangelium und das hat alles auf diesen Höhepunkt hingeführt. Wir haben 8 Kapitel lang ging es immer um die gleiche Frage. Wer ist dieser Jesus? Der predigt anders als alle anderen. Der spricht mit den Leuten und er argumentiert mit den Leuten anders. Und alle sind so ein bisschen, wow, der bringt Argumente. Und er heilt viel, viel mehr als andere jemals geheilt haben. Was ist das für einer? Wer ist dieser Jesus? Das hat die Menschen beschäftigt. Und irgendwann kommt Jesus und stellt diese Frage selbst und fragt, so steht es in der Bibel, Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und unterwegs fragt er sie, für wen halten mich die Leute? Und die Jünger antworten, ja, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Also ihr seht, die Leute haben ihn völlig anders eingeschätzt. Die einen sagen, jo, das ist Johannes der Täufer, der ist wieder auferstanden, weil eigentlich wurde der geköpft. Andere sagen, ja, Elia kommt wieder und andere sagen, jo, das ist sonst irgendein Prophet. Also wer Jesus ist, übrigens, da gibt es ganz, ganz viele Theorien darüber, also damals schon, heute immer noch.
Manche sagen, ja, Jesus, das war ein Italiener, eindeutig. Das muss ein Italiener gewesen sein. Es gibt drei wirklich gute Gründe dafür. Einer ist, Jesus war ein Italiener, denn nur ein Italiener wohnt bis 30 bei seiner Mama. Zweiter Grund ist, nur ein Italiener ist sich sicher, meine Mama ist eine Jungfrau. Und nur eine italienische Mutter glaubt, mein Sohn ist Gott. Also, es gibt Gründe, dass Jesus ein Italiener war. Bevor er jetzt rausgeht und sagt, also in dieser Kirche werden nur Irrlehren verbreitet, er war natürlich kein Italiener. Also, er war vermutlich sogar Jude. Vermutlich. Also, Jesus hat die Frage gestellt, was denken andere über mich? Und jetzt wird er aber konkreter. Diese Frage ist viel heikler. Er fragt, ja, und ihr, Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, du bist der Messias. 8 Kapitel ging es um diese Frage. Und Petrus beantwortet sie und sagt, du bist der Messias. Jackpot. Jetzt würde überall Geld rausspringen aus diesem Kasten und sagen, wow, einer hat es begriffen, immerhin einer. Und wenn Jesus der Messias ist, dann ist er der Retter. Und wenn Jesus der Messias ist, dann ist er das Evangelium. Dann ist er die gute Nachricht. Am Anfang habe ich gesagt, die einen sehen mich vielleicht gesetzlicher, als ich bin. Die anderen freier, als ich bin. Anderen locker, als ich bin. Genau das Gleiche ist bei Jesus passiert. Die einen haben gesagt, ach, er ist das. Die anderen haben gesagt, er ist das. Und damit stellt sich heute für uns die Frage, wer ist er für dich? Wer ist er für mich? Und ich meine jetzt nicht, dass du das offizielle Glaubensbekenntnis von vorne nach hinten, hinten nach vorne aufsagst und sagst, also Jesus war das und das und das und das und das alles runterratterst, sondern in dir drin, in deinem Herz drin. Wer ist er für dich? Und ich glaube, wenn jemand von uns dir 24 Stunden, einen Tag lang zuschauen würde, wie lebst du, wie reagierst du, wie handelst du, könnte man schon sagen, für ihn, für sie ist Jesus das und das. Und bei Jesus gibt es 2 Tendenzen. Der Kirchenvater, dieser ganz bekannte, vielleicht bekannteste Kirchenvater, Tertullian, hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, so wie Jesus zwischen 2 Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium, ich habe das Evangelium hier dargestellt mit einem großen, also Doreen hat es gemacht eigentlich, mit viel Mühe und Not, Evangelium ist das hier, oder? Und er hat gesagt, so wird das Evangelium auf ewig zwischen 2 Irrtümern gekreuzigt. Es gibt 2 Irrtümer, was das Evangelium eben nicht ist. Wir werden es noch sehen. Und welche Irrtümer meint ihr? Ich gehe immer dahin, wo ich gerade darüber rede. Der eine Irrtum ist so die Gesetzlosigkeit. Das sind die Menschen, die sagen, hey, es ist eigentlich egal, was du tust. An irgendeinem Punkt im Leben wurdest du erlöst. Und das ist das Wichtigste. Warum gibst du dir noch Mühe? Weil ich habe Mühe mit Regeln und ich habe Mühe mit Geboten, ich habe Mühe mit Gesetzen. Hey, Gott ist doch Liebe. Wie kann er mir etwas verbieten? Wer liebt, kann jemand anderem nichts verbieten. So kann ja Gott gar nicht sein. Kennst du solche Leute? Oder hast du solche Tendenzen? Auf der anderen Seite vom Evangelium steht die Gesetzlichkeit. Da ist eine Stimme in dir, die flüstert dir zu, du musst gut sein, du musst besser sein, du musst ein gutes Leben führen, dann bist du erlöst. Und du versuchst, genug zu beten. Und du versuchst, Gott zu gehorchen. Und du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Und wenn du ganz tief in dich hineinschaust, in dein Herz, dann steht da drin, du musst das tun, damit dir Gott gute Dinge gibt. Damit du vor Gott gut dastehst. Und dann läuft etwas schief in deinem Leben und du wirst wütend und sagst, jetzt habe ich so viel für Gott getan, jetzt habe ich so viel geleistet. Warum nur? Ich habe ein gutes Leben verdient. Ich habe es verdient. Und dann wird dir vielleicht irgendwann klar, hey, ich versuche zu verdienen. und ich versuche zu leisten. Und wenn ich das tue, dann werde ich beschenkt. Aber liebe Freunde, das ist nicht das Evangelium. Und das hier drüben ist auch nicht das Evangelium. Kennst du solche Menschen, die leisten und leisten, leisten und tun, damit sie vor Gott gut dastehen? Wir werden konkreter. Wir schauen mal ein Leben an, wie das aussehen könnte, wenn du diesem Irrtum verfallen bist. Also, ich gehe ein bisschen früher nach Hause, nach der Arbeit. Und heute Abend mache ich diesen regelmäßigen Sozialeinsatz im Christenhüsli. Das ist eine Organisation in Zürich, die sich um Randständige kümmert, hauptsächlich auch um Drogenabhängige und sich für die einsetzt. Hey, und ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht viel mit diesen Menschen am Hut. Das ist schwierig. Die fahren immer wieder zurück. Ich kann investieren, investieren, investieren. Manche riechen auch, sind nicht bereit, ihr Leben zu verändern, kommen doch nicht aus der Sucht raus. Aber weißt du, das gehört halt zum Christsein. Christsein bedeutet Opfer. Und das verlangt Gott von mir. Und darum tue ich das. Gott möchte das von mir. Und ich setze mich ein, denn ich verstehe den Glauben so. An einem Punkt wurde ich Christ. Ich wurde erlöst. Und jetzt gebe ich mir Mühe, Jesus ähnlicher zu werden. Der Glaube ist so, ich werde erlöst und dann ist der Rest vom Glaube so eine Leiter. Ich gehe Stufe um Stufe höher. Ich werde Jesus immer ähnlicher und Jesus immer ähnlicher. Und das heißt halt auch Opfer bringen. Das heißt es auch. Nach dem Christenhäusli bin ich im Tram, auf dem Weg nach Hause. Und hinter mir macht jemand einen Witz über Sex. Es schaudert mich, denn über Sex macht man keine Witze und ist überhaupt, darüber redet man nicht. Ich habe viel zu viel Angst, das könnte mich etwas verführen. Das ist ein bisschen böse. Am Abend liege ich im Bett, überlege mir, war das ein guter Tag gewesen? Ich merke, ja, da habe ich versagt und dort habe ich versagt und hätte heute mehr beten können. Aber morgen ist ein neuer Tag und ich werde mir mehr Mühe geben. Ich werde mir mehr Mühe geben. Ich werde Jesus ähnlicher sein. Erkennst du dich in diesem Leben? Diese Art zu denken, durch den Alltag hindurch? Oder bist du eher auf der Seite von Gesetzlosigkeit? Wie könnte so ein Tag aussehen? Da ist Tim. Der ist im Büro. Und er weiß, ja, stimmt, heute Abend wäre ich noch Christenhäusli. Stand im Newsletter. Ich könnte mich dort einsetzen. Weißt du eigentlich, Familie geht halt vor und meine Karriere geht halt auch vor. Dann habe ich ja noch meine Hobbys. Ja, lassen wir es sein, heute mal. Das können ja auch andere tun, oder? Es gibt ja andere Menschen, die sich auch mal einsetzen können. Am Abend liest Tim noch in seine Bibel und da steht etwas, ja, kein Sex vor der Ehe. Ja, ist halt ein altes Buch, kann man nicht ganz alles so auf heute übertragen und ja, das kann man ja verschieden sehen. Das sind so Aussagen, die sind halt schon alt und da kann man nicht alles wortwörtlich nehmen. Überhaupt die Bibel, vieles ist auch schwierig darin. Ich nehme einfach das raus, was ich denke, das ist richtig und den Rest lasse ich halt sein. Tim liegt im Bett, ja, es ist dieser Krieg in der Ukraine und Israel und dann sind noch die Waren in den USA. Ich glaube, die Welt geht einfach den Bach runter. Hey. Und Gott schaut ja auch nicht. Gott tut nichts scheinbar. Er macht ja gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie das genau ist mit Gott. Ist nur ein Versuch von einem Ausschnitt aus einem Leben, das auf dieser Seite steht. Erkennst du dich vielleicht darin oder ein Teil darin? Und dann stellt sich natürlich eine Frage, die Hauptfrage. Welchem Irrtum bist du verfallen? Wo stehst du mit einem Fuß drin? Und wenn du sagst, schwierige Frage, ich weiß es gar nicht. Es gibt eine Frage, die könnte dir extrem helfen beim Beantworten der Frage, bin ich eher auf dieser Seite oder bin ich eher auf dieser Seite? Überleg mal, welcher Irrtum ist gefährlicher? Wenn du diesen Irrtum von Gesetzlosigkeit gefährlicher findest, bist du fast sicher, auf dieser Seite. Wenn du Gesetzlichkeit gefährlicher findest, bist du fast sicher auf der Gesetzlosigkeitsseite. Wir alle sind eher auf einer oder auf der anderen Seite. Und es sind beides, sind Irrtümer. Hey, beides, absolute Irrtümer. Und beide verderben uns die gute Nachricht. Beide verderben uns das Evangelium. Beide. Beide sind nicht das Evangelium. Beide sind nicht Jesus. Und trotzdem hocken wir beide auf der einen oder anderen Seite. Ob da weit, weit draußen oder doch ein bisschen näher, ist die andere Frage. Aber wir sind beide, alle einem Irrtum verfallen. Und wenn du auf der gesetzlichen Seite bist, dann bist du ein Leben lang gefangen, weil du leisten möchtest, leisten wirst, weil du besser sein wirst. Und das wird nie genügen. Die Leiter, wo du nach oben steigen kannst, wo du Jesus ähnlicher wirst, die hat kein Ende. Es gibt immer noch eine Sprosse mehr. Das hört nicht auf. Und wenn du auf der Seite von Gesetzlosigkeit bist und dein Leben lebst, wie du es eigentlich möchtest, dann wirst du Gott nie nahe kommen, weil du nicht begriffen hast, dass seine Weisungen erst wirklich frei machen. Bei beiden Seiten wirst du nicht erleben, wie der Heilige Geist dich wirklich frei macht. Darum geht es, liebe Freunde, darum, das Evangelium besser kennenzulernen. Jesus besser kennenzulernen. Paulus hat mal gesagt, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Richtung bringt. Und die Frage ist, in welche Richtung musst du dich bewegen, um der Wahrheit, um Jesus und dem Evangelium näher zu kommen? Auf welcher Seite hast du Schlagseite? Wo auf dieser Linie stehst du? Und wenn das für dich nicht klar ist, frag dich nochmals, welcher Irrtum findest du gefährlicher? Und wenn du Gesetzlichkeit gefährlicher findest, bist du auf dieser Seite ziemlich sicher. Und wenn du Gesetzlosigkeit gefährlicher findest, bist du vermutlich auf der gesetzlichen Seite. Jetzt nehmen wir mal ein, zwei Minuten Zeit, um es uns zu legen. Ihr habt ein Papier bekommen auf euren Stühlen. Stift müsst ihr mit dem Nachbarn allenfalls teilen, je nachdem, wo du sitzt. Und versuch ganz persönlich für dich, nicht schauen, was der Nachbar sagt, du kannst das Papier danach zusammenlegen. Versuch mal ein Kreuz zu machen, wo du auf der Linie stehst. Vielleicht auch ganz weit außen, vielleicht auch nahe vom roten Punkt, einfach für dich persönlich. Wenn wir ganz ehrlich sind, das Evangelium ist anders. Wenn wir ganz korrekt sind, steht es auch nicht wirklich so ganz in der Mitte. Weil im Wort Evangelium versteckt sich das Wort vom Griechischen her Bote oder Botschaft. Evangelium ist eigentlich eine Nachricht in einer Zeitung oder im Fernseher oder im Internet. Und die Frage ist ja, wie wurden Nachrichten zur Zeit von Jesus verbreitet? Stell dir mal vor, es herrscht Krieg in einem Nachbarland und du wohnst in einem kleinen Dorf. Und der Krieg, der ist Kilometer weit entfernt. Und du möchtest wissen, wo stehen wir eigentlich? Werden wir nächstens versklavt von dieser anderen Nation? Oder werden wir geknechtet? Und du kannst nicht schnell das Smartphone hervornehmen und sagen, wie viele Verluste haben wir heute? Hat ein Panzer andere angegriffen? Du hattest keine Ahnung. Du wusstest nicht, was wird nächstens passieren. Und dann siegst du, oder siegt dein Land, und der General möchte das verbreiten im ganzen Land. Dann hat er Herolde ausgesendet. Und die sind mit dem Pferd geritten gekommen in das Dorf und haben gerufen, Sieg! Und du wusstest, wow, genial, wir werden nicht versklavt, wir sind frei, wir haben gewonnen. Genau das ist das Herz vom Evangelium. Es ist eine Neuigkeit, eine gewaltig gute Nachricht. Es sind freudige News. Und du bist in diesem Dorf und irgendjemand anders hat für dich gesiegt. Du hast gar nichts dazu beigetragen. Jemand anders hat gesiegt, da draußen an deiner Grenze. Und der Unterschied zu anderen Religionen, der Unterschied zu anderen Philosophien ist, die sind guter Rat, guter Ratschlag. Und andere Religionen sagen, wenn du Gott begegnen möchtest, dann tu das und tu das und tu das und tu das. Klettere diese Leiter hoch. Geh näher zu Gott, wenn du all diese Dinge tust. Aber das Evangelium ist anders. Das ist nicht guter Rat. Evangelium ist, es ist eine gute Nachricht von etwas, das in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Also wenn der Herold in ein Dorf kommt und sagt, Sieg, dann ist es schon passiert. Der Sieg ist schon hinter dir. In der Vergangenheit. Und es ist wie die Kriege damals. Jemand anderes hat für dich gesiegt in der Vergangenheit. Also nur das Christentum ist nicht guter Ratschlag, nur das Christentum ist gute Nachricht. Etwas, das jemand für dich getan hat. Und Evangelium ist eine so freudige Nachricht, dass du anfängst, so zu leben. Und das bringt dir Durchbruch. Das bringt dir Leben in Freiheit, das ist ein Weg, bei dem du dich Jesus näherst. Und wir haben vorher dieses Beispiel gesehen, aus einem Lebensabschnitt. Wir haben dieses Beispiel gesehen von einem Lebensabschnitt. Und jetzt versuche ich, und ich sage, es ist ein Versuch, ein demütiger Versuch zu zeigen, wie könnte so ein Abend aussehen, wenn du im Bereich vom Evangelium lebst. Also, die Arbeit ist getan. Ich habe heute Abend noch Bandprobe. Und ich spiele mein Instrument extrem gerne. Aber ich viel, viel lieber noch bin ich an dieser Bandprobe und bete meinen Gott an. Weil das ist das Beste, was ich haben kann. Einfach in seiner Gegenwart zu sein. An anderen Tagen helfe ich im Christenhäusli. Und es ist herausfordernd. Weil diese Menschen haben so lange, bis sie sich verändern. Und sie fallen immer wieder ins Gleiche zurück. Aber Gott bewegt in mir so Charakterzüge von Geduld und von Liebe, dass es immer besser geht, damit zu arbeiten. Und ich weiß, ich strahle etwas aus, das ich gar nicht machen kann, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und früher hatte ich noch diesen Druck, diese Menschen zu bekehren, ihnen zu zeigen, wer Jesus ist. Und inzwischen weiß ich, hey, es liegt gar nicht an meiner Redekunst. Es liegt gar nicht so stark an der Offenheit dieser Menschen. Ich liebe einfach meinen Jesus und ich möchte das mit anderen teilen. Und es ist nicht meine Verantwortung, was dann passiert. Meine Verantwortung ist einfach, mit diesem Jesus zusammen zu sein. Und der Tag geht zu Ende. Und ich sitze so am Tisch mit meiner Frau, schaue sie so ein bisschen auch nach Jahren verliebt an und weiß, wow, wir sind doch Dinge durchgegangen. War nicht immer nur einfach, aber wir sind durch all das hindurchgegangen. Jesus hat uns so geholfen in dieser Beziehung. Und heute Abend, hoffe ich, haben wir noch Sex. Und ich weiß, dass es nur funktioniert in einer dauerhaften Beziehung, weil die Bibel sagt, das spiegelt, auch Sex spiegelt die Hingabe zu Jesus. Und nur in dieser Intimität und alles, was wir teilen, zeigt sich genau das, was sich Jesus für eine Ehe gedacht hat. Und am Ende vom Tag liege ich im Bett und denke so, ja, habe heute nicht immer die die beste Falle gemacht. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln über mich. Ich versage immer wieder. Aber ich weiß auch, Gott da oben, der lächelt über mir. Denkt vielleicht auch, muss einfach ein bisschen schmunzeln über mir. Und ich mache noch mein letztes Gebet vom Tag. Und früher waren meine Gebete, drehen sich dauernd um meine Probleme. Dass Gott meine Probleme löst. Aber heute ist mein Gebet viel mehr darauf ausgerichtet, Gott einfach zu loben und ihn groß zu machen. Es dreht sich um ihn und nicht um meine Probleme. Noch viel, viel mehr. Das andere gehört auch dazu. Aber im Kern geht es darum, Gott zu ehren. Wir haben heute begonnen, diese Predigt mit der Frage von Jesus und ihr. Für wen haltet ihr mich? Und vielleicht steht Jesus heute vor dir und fragt dich, für wen hältst du mich? Was ist deine Meinung über mich? Weil diese Frage, die ist entscheidend, die beeinflusst deinen Glauben, die beeinflusst, wie du dein Leben lebst. Und entweder ist es ein Stück weit eine Lüge, du bist Christ, aber es ist doch eine Lüge. Und die Wahrheit ist noch was anderes. Und heute ist mal wichtig, welchen Kurs nimmst du, damit du dem Evangelium näher kommst. Und trotzdem weißt, das Evangelium ist noch was anderes. Es geht nicht nur darum, von Gesetzlichkeit loszukommen, auch. Es geht nicht nur darum, von Gesetzlosigkeit loszukommen, das ist auch. Aber das Evangelium ist dich nicht nur hauptsächlich dich anzustrengen, um in eine Richtung zu kommen. Das Evangelium ist dieser Herold, der in dein Dorf kommt, der in dein Leben kommt und schreit, Sieg, jemand hat es für dich getan. Es ist eine gute Nachricht. Und darum, ein Weg, dieser Wahrheit nahe zu kommen, ist doch die Frage, wohin richtest du dich aus? Und es ist eine geniale Frage, wäre, hey, in der Lebensgruppe ist eine der Gruppen, da sind Menschen, die dich ziemlich gut kennen, einfach mal den anderen die Frage zu stellen, die vielleicht objektiver sind als du, die Frage zu stellen, hey, wenn du mein Leben anschaust, das, was ich dir erzähle, das, was ich in der Lebensgruppe offenlege, bin ich eher auf dieser oder eher auf dieser Seite? Und das kann helfen, mich auszurichten. Wohin geht's, wenn ich das Evangelium noch mehr umarmen will? Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin eigentlich noch gar nicht mit diesem Jesus überhaupt unterwegs, und er dich heute fragt, wer sagst du denn, dass ich bin? Du sagen kannst, du bist mein Retter. Du bist diese gute Nachricht. Lass uns beten. Jesus, wir möchten Menschen sein, die nicht hauptsächlich uns hocharbeiten wollen zu dir hin, aber auch nicht sagen, hey, eigentlich bestimme ich in meinem Leben, das hat Priorität. Gott gehört schon dazu, aber ist auch noch hier unter vielem anderen. Lass uns Menschen sein, Gott, die geprägt sind von dieser guten Nachricht, vom Evangelium, von diesem Boten, der in mein Leben schreit, es ist schon getan, es liegt in der Vergangenheit. Und darum ich dich umarme, bei allem, was ich tue und du durch mich hindurch scheinst, dein Heiliger Geist, lass uns solche Menschen sein, die vor allem dankbar sind, weil du in uns lebst. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, der uns in uns drin, in unserem Herzen schreit, es ist getan, du bist frei. Amen.